Hi, hier ist Martin vom Podcast 7 gute Gründe. Wir brauchen eure Hilfe. Bitte stimmt für Gabriel ab, indem ihr unter der Adresse abstimmen.insohr.de auf das Herz klickt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat Geschichten eingesammelt, die zeigen, wie vielfältig ehrenamtliche Tätigkeit ist. Und Gabriel hat es unter die 15 Nominierten geschafft, die sich jetzt dem Community Voting stellen müssen. Wir würden uns freuen, wenn ihr jetzt gleich für ihn abstimmt. Klickt dazu einfach unter der Adresse abstimmen.insohr.de auf das Herz. Die Abstimmung ist bis zum 2. Juni 2024 möglich. Vielen Dank. Natürlich findet ihr den Link auch in den Shownotes.
Hi, ich bin Annabelle vom DRK-Generalsekretariat und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge 7 gute Gründe. In dieser Folge spreche ich mit Manuela Schachtner über die neue Berufsfachschule für Pflege des Münchner Roten Kreuzes, die Manuela leitet. Es geht um den Gründungsprozess, die Berufsbilder in der Pflege, den Ablauf der Ausbildung und die Ausstattung der Schule. Außerdem geht es um die persönlichen Herausforderungen der SchülerInnen während der Ausbildung und wie die Schule sie individuell unterstützt. Zum Schluss sind die anstehenden inhaltlichen und räumlichen Veränderungen der Schule Thema. Das Gespräch ist im Speakers Corner des Willkommenstags des Münchner Roten Kreuzes entstanden. Viel Spaß beim Zuhören. Vorab zum Rotkreuzereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 23. Mai 1938 wurde die bis dahin eigenständige Nationale Gesellschaft vom Roten Kreuz in Österreich, dem damaligen Deutschen Roten Kreuz, als Landesstellen 17 Wien und 18 Salzburg angegliedert. Das geschah infolge des sogenannten Anschlusses von Österreich an das Deutsche Reich unter nationalsozialistischer Diktatur 1933 bis 1945. Und wir fangen an, wie wir immer anfangen, nämlich mit der Frage, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, wer bin ich? Ich bin Manuela Schachtner und habe letztes Jahr am 1. Juli hier im BRK-Kreisverband begonnen. Es ging ja um die Gründung der Berufsfachschule für Pflege und genau das hat mich gereizt. Und als ich damals von Köln, Stuttgart meine Reise wieder nach Niederbayern angetreten habe, habe ich tatsächlich beim BRK-Kreisverband Rottalin begonnen und jetzt schließt sich für mich der Kreis, dass ich hinten raus wieder bei einem Kreisverband bin, ja, BRK und jetzt eben München und passt ganz wunderbar und Gründung hat mich im Speziellen gereizt. Ich habe schon viele Schulen geleitet, sei es Sozialpflegeschule, Altpflege, Krankenpflege, Heilerziehungspflege, Heilerziehungspflegehilfe und auch eine Fachakademie mit aufgebaut und jetzt back to the roots. Ich bin vom Ursprung her Krankenschwester. Ich bin keine Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe mich nicht umnennen lassen und habe dann, wie gesagt, das Studium mal gemacht und war lange Schulleitung und habe auch mal eine Einrichtung geleitet für Menschen mit Behinderung und jetzt wieder back to the roots, also Krankenpflege. Und die Generalistik natürlich in dem Rahmen ganz neu auch mit zu gestalten, genau.
Okay, also das heißt, du hast da wahnsinnig viel Kompetenzen, Erfahrung, die du mitbringst und jetzt eben Schulleiterin von der neuen Berufsfachschule für Pflege vom Münchner Roten Kreuz. Und jetzt hast du schon ganz viele Sachen vorweggenommen, auf die wir noch kommen, insbesondere das mit der Generalistik, also was da die Art der Ausbildung jetzt an den Schulen angeht. Mhm. Vielleicht, weil du es so betont hast, weil du noch Krankenschwester gelernt hast und dich nicht hast umnennen lassen. Was hat dich da beschäftigt oder war das einfach, ist nicht wichtig?
Es hat sich nicht ergeben, ja. Ich finde es wirklich sehr wichtig, dass diese Berufsbezeichnung sich entsprechend anpasst, ja. Wir haben ein Thema in Bezug auf Professionalisierung und mit der Krankenschwester, also die Schwester im Begriff zum Berufsbild und mit Professionalisierung hat es immer diesen Beigeschmack ja auch gehabt, wo wir herkommen. Ich meine, es sind auch unsere Ursprünge, aber es war für mich nicht, notwendig, das abändern zu lassen, ja, was man hätte machen können. Und ich gehe davon aus, dass im nächsten Schritt das Pflegeberufegesetz überarbeitet wird, 25, dass man dann schon wieder eine neue Begrifflichkeit anstrebt, dann wird es Pflegefachperson, dass man wieder auch von dieser männlich-weiblich-Version wegkommt.
Ah, ich sehe
vermutlich.
Also sind auch nochmal Prozesse. Ja. Und jetzt an der Stelle vielleicht herzlich willkommen auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Raum. Wir haben schon mal begonnen und für euch, für Sie die Einladung, wenn Fragen sind, sehr, sehr gerne. Im Idealfall eher ein Stück am Ende des Gesprächs und dann, ich komme mit dem Mikrofon, weil ohne Mikrofon kann man es leider nicht hören und wir nutzen die Aufnahme auch als Podcast-Folge. So, jetzt hast du schon ein bisschen Stationen beschrieben, was du alles gemacht hast. Was davon hatte denn mit dem Roten Kreuz zu tun? Also wie kamst du denn in Kontakt mit der Organisation Rotes Kreuz?
Ich habe damals nach der Kindererziehung in Stuttgart, bin ich eben wieder zurück in die Heimat, geboren in Niederbayern und da wollte ich auch immer wieder hin. Und in dem Zusammenhang ging es darum, wo bewerbe ich mich? Ich habe davor auf Intensivstationen gearbeitet und dann war, wie gesagt, eine Ausschreibung beim BAK-Kreisverband Rottal-Inn und die haben Krankenschwestern gesucht oder eben Altenpfleger. Und dann habe ich mir gedacht, ach, mit Kind und ein bisschen reduziert, das gucke ich mir jetzt an. Vor allen Dingen habe ich den Landkreis kennengelernt, von einem Hof zum nächsten. Und es hat ein halbes Jahr gedauert. Dann wurde ich gefragt, ob ich Leitung werden möchte. Und in dem Rahmen habe ich dann natürlich eine Weiterbildung machen müssen zur verantwortlichen Pflegefachkraft. Und in dem Zusammenhang bin ich dann so an die Schule geraten, ja, und dann irgendwann eben da eingestiegen als Lehrassistentin und mit Studium. Also so, und das, wie gesagt, habe ich damals über 5 Jahre gemacht beim Kreisverband Rottal-Inn und war dann, wie gesagt, dort Leitung im ambulanten Pflegedienst, Pflegeversicherung mit eingeführt, Außenstation mit aufgebaut und ja, und so war ich da ganz glücklich.
Okay, ich habe schon den Eindruck, du musst immer was irgendwie aufbauen und gestalten. Ja. Also nur
Organisation,
einfach machen,
Aufbau,
zu wenig. Okay,
genau. Ja.
Sehr gut. Also das heißt, es war eher eine regionale Frage, weil du da wieder hin wolltest und da hat das Rote Kreuz ein Angebot gehabt und dann hat es gut
gemacht. Und
gepasst.
Die waren halt schneller. Also die waren auch sehr schnell, sehr, ja. Und außerdem sehr angenehm und auch mit Neubau und ja, was alles so reizvoll klingt.
Genau, apropos, es entsteht was Neues. Also die Berufsfachschule für Pflege, die ist ja 2023 erst in Betrieb gegangen beim Münchner Roten Kreuz, also ganz neu. Und genau, warst du von Anfang an dabei bei diesem Gründungsprozess oder wann bist du da eingestiegen?
Mehr oder minder, genau. Also die Entscheidung fiel ja Januar, Februar von ganz oben und da war natürlich auch schon der Startschuss zwecks Genehmigungsverfahren bei der Regierung. Und es gibt immer Auf- und Niederhürden, die zu nehmen sind. Das haben die alles auch wunderbar bewältigt. Da ging es ja erstmal um räumliche Voraussetzungen zu schaffen, dann natürlich auch die sächlichen Voraussetzungen und personelle Voraussetzungen, also Lehrkräfte, Lehrpersonen zu gewinnen. In dem Rahmen wurde ja auch die Schulleitung ausgeschrieben und ich war dann im April da zum Vorstellen, genau, und offiziell am 1. Juli begonnen. Das heißt, davor, vor dem Start, natürlich dann mitgewirkt, gerade im Rahmen dessen, dass wir die Kooperationen natürlich auch aufbereiten mussten, auch für die Genehmigung bei der Regierung. Ja, man muss das alles nachweisen. Dann das ganze Bewerbermanagement, die Aufnahme der Schüler mit den Einrichtungen und die Lehrpersonen dann in Lehrplan auch aufzubereiten, musste man ja dann vor dem September auch alles hinbekommen, weil der Start dann im September ja auch vollzogen wurde.
Okay, aber das heißt, es ist ein relativ sportliches Programm. Bist du im Juli eingestiegen, im September ging das Schuljahr los. Okay, es gab quasi vorher schon jemand, der sich
die
so Bausteine, mit dem Aufbau
mit
beschäftigt hat und da
und
in dem Zusammenhang auch die Schulleitung gesucht hat. Aber das war schon ein relativ stressiges Programm, könnt ihr mal vorstellen.
Das war eng getaktet, ja. Mhm. Ja, aber haben wir miteinander gut hinbekommen, also mit dem Team, das macht Spaß und wir haben wirklich alle, ich sage jetzt mal, Voraussetzungen, die es auch braucht, ja, auch materiell und personell und auch volle Unterstützung und das macht es natürlich auch ein bisschen leichter. Das andere muss man trotzdem noch parallel natürlich bewältigen.
Aber das heißt, würdest du auf jeden Fall wieder machen?
Ja, unbedingt, also überhaupt keine Frage.
Okay, und du hast schon gesagt, es geht irgendwie drum, also diese Berufsfachschule, die muss quasi irgendwie staatlich anerkannt werden. Dafür gibt es so einen Prozess, der bei der Regierung von Oberbayern jetzt in unserem Fall läuft. Und da muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit die Schule überhaupt genehmigt wird. Das heißt, das war auch noch so eine Frage. Kriegen
wir
das hin?
Das war tatsächlich erst im August, genau, auch wirklich so, dass da alles retour kam. Und wir haben parallel ja auch die Zertifizierung gleich mitmachen lassen, damit wir auch Bildungsgutscheine aufnehmen können, also über die AZAV und Agentur.
Wer ist AZAV?
Das ist die Agentur für Arbeit. Also es gibt Bildungsgutscheine. Das AZAV ist unsere Zertifizierungsgesellschaft.
Okay.
Also, unser der Titel halt, durch die AZAV sind wir zertifiziert. Und bei der Agentur für Arbeit gibt es Bildungsgutscheine für Quereinsteiger oder die halt, und die werden dann finanziell unterstützt ja auch für die Einrichtung, genauso wie die Auszubildenden, die Schüler. Und das darf man nur aufnehmen, wenn man eben die Zertifizierung hat. Und dafür braucht man ja diese Genehmigung, dann braucht man dieses Zertifikat, dann braucht man eine Schulnummer von der Regierung noch geschwind. Und das war alles so ganz eng. Okay. Aber es hat alles gut geklappt und demnach konnten wir dann auch das mit anbieten.
Jetzt hattest du ja quasi nur 2 Monate Zeit, aber hast du schon irgendwas gleich mit reingebracht, wo du gesagt hast, Mensch, das ist jetzt die Chance aus meiner ganzen Erfahrung, wenn jetzt neue Schule entsteht, das möchte ich gern haben. Hast du irgendeinen Impuls gehabt, wo du sagst, das hast du mit reingebracht?
Das ist eine gute Frage. Ich kann das manchmal, glaube ich, nicht an was festmachen. Ich denke, was wichtig war, war tatsächlich diese Situation. Also es muss menschlich passen, ja. Und wie gesagt, beim Vorstellen war es so, also wir haben uns gesehen und es hat einfach gematcht und gepasst. Und so war es Gott sei Dank auch mit meiner Stellvertretung, als ich die kennengelernt habe, weil die hat am 1. August begonnen. Mhm. Wir haben uns hingesetzt und mussten den Lehrplan machen. Und natürlich bringe ich den Background mit Organisation und was braucht's alles, ja, aber das muss man häppchenweise bei so einer Gründung natürlich machen. Also du hast jetzt nicht alles vorher fertig, wenn du am 1. September startest, das geht nicht, sondern du entwickelst das ja erst, ja, und zwar gemeinsam mit den Beteiligten. Das heißt, mit meiner Stellvertretung, wir haben den Lehrplan ausgedeutscht, ja, und der ist wirklich sehr komplex und anspruchsvoll und wir haben uns fachlich sofort verstanden, das war genial. Und ich glaube, es ist immer so was, ja, was man mitbringt an Haltung, Einstellung, wie begegne ich Menschen. Und ich glaube, das ist was, was ich vielleicht ein bisschen mitbringe, auch Begeisterung und Motivation und ja, dass das gelingt und dass man das miteinander gut hinkriegt. Und das hat voll gepasst und mein Wissen oder was ich mitbringe an Erfahrung wird jetzt natürlich häppchenweise umgesetzt. Ja, also es geht immer darum, was braucht's als nächstes? Und es ist halt keine Schule, in der man hingeht, wenn man jetzt als ja, Lehrperson anfängt und sagt, du Manuela, ich brauche aber das und das, dann kann ich nicht sagen, ich zück das mal eben aus der Schublade schon. Und das müssen wir dann erst bauen. Ja, außer worauf wir natürlich auch zurückgreifen können, ist, wir sind ja unter der Münchner Rotkreuz-Akademie mit der Notfallsanitäter Ausbildung und Schule in Kombination zu sehen und auch Lehrpersonen von dort unterrichten bei uns. Und da können wir natürlich auch auf viel zurückgreifen, ja, und nutzen ja auch diese Synergieeffekte. Und das wird natürlich noch ein bisschen leichter, wenn wir dann zusammenziehen, genau.
Genau, da kommen wir auch noch dazu. Aber jetzt hast du schon gesagt, du profitierst auch von der anderen Berufsfachschule, die wir noch unterhalten. Aber jetzt ist ja das auch nicht die erste Schule im Roten Kreuz. Gab es da irgendwie eine Art von Austausch oder konnte man da was profitieren von anderen Berufsfachschulen, die da schon im Betrieb sind beim Roten Kreuz, jetzt nicht in München, sondern woanders?
Da hatte ich tatsächlich vorher keine Verbindungen. In Rottal-Inn gab es da keine, also von früher her, ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir im Bildungsverbund ja verortet sind und da der Zusammenhang natürlich besteht, ja, und auch die Zusammenarbeit und über die Treffen und den Austausch, da profitiert man insbesondere auch natürlich von, weil man nachfragen kann, weil man die Kollegen kennenlernt. Das dauert natürlich auch ein bisschen, bis man ja in dem Rahmen ankommt. Und das ist jetzt schon so, dass man sagt, da wächst was zusammen, ja, oder auch, wie gesagt, Telefon und E-Mail und
genau, das heißt, die Schulen vom Roten Kreuz vernetzen sich da schon in diesem Bildungsverbund.
Ja, genau, Bildungsverbund, genau. Und unbedingt, ja, also wirklich gut auch.
So, an der Berufsfachschule machen ja die Auszubildenden Abschluss als Pflegefachfrau und Pflegefachmann.
Ja, Pflegefachfrau, Pflegefachmann.
Was ist das für ein Berufsbild? Was macht man damit später?
Sie können im Endeffekt, dadurch, dass es zusammengelegt worden ist in dieser generalistischen Ausbildung, können Sie danach in allen Feldern tätig werden, ja, wenn Sie den Abschluss haben. Sie haben im Endeffekt in der Pädiatrie oder in der Altenpflege oder eben in der klassischen Krankenpflege sind Sie angesiedelt. Diese Schwerpunktsetzung, wie lang das so weitergeht, muss man noch sehen, ja, und ob das weitergeführt wird. stelle ich auch ein Fragezeichen hinter, weil 25 das überarbeitet werden soll. Also dieses Schwerpunkt, ja, am Ende Pädiatrie oder eben Geronto.
Genau, aber nochmal einen Schritt zurück. Also das heißt, das wäre jetzt quasi der Unterschied und das drückt auch quasi dieses Berufsbild aus, zu sagen, dass eben nicht mehr getrennt ist in die Ausbildung in Richtung Krankenpflege, Altenpflege und Kinderkrankenpflege, sondern dass man das jetzt gemeinsam letztlich
zusammengefasst
macht. Und du hast mir gesagt, man kann einen Schwerpunkt setzen. Das heißt, man könnte eben dann doch einen Teil der Ausbildung in ein Themenfeld spezialisieren.
Im letzten Jahr, wenn man das wollte, genau. Wobei sich das bisher nicht so stark abgezeichnet hat, weil es in Bayern auch die Schulen nicht so anbieten.
Okay.
Also es ist eher schwierig, da müsste man tatsächlich woanders sich was suchen, dann auch als Auszubildender. Dann könnte man nicht an der Schule bleiben, wenn der Schwerpunkt nicht angeboten wird.
Okay, und das heißt, für uns steht aber die Entscheidung noch nicht ganz an, weil wir ja noch kein drittes Jahr haben und wir sind quasi noch am Weg.
Aber es wird wahrscheinlich rein bei Pflegefachmann, Pflegefachfrau wahrscheinlich bleiben. Ja. Und wie gesagt, in den praktischen Einsätzen sind sie ja überall zu verorten. Ja? Also sie haben ihre Pflichteinsatzzeiten ja auch in der stationären Langzeitpflege, in der Akutpflege, in der ambulanten Pflege und natürlich auch Pädiatrie, Psychiatrie etc., was so dazu gehört.
Okay, aber die Idee ist schon, dass man eben diesen allgemeinen Abschluss macht und dann danach sich sein Aufgabenfeld halt suchen kann und der Abschluss aber eben überall anerkannt wird, quasi egal in welchem Berufsfeld. Mhm. Okay. Die Pflege ist ja auf jeden Fall ein gesellschaftlich hochrelevanter Beruf, der auch logischerweise durch jetzt die Altersentwicklung und so weiter immer relevanter wird und wo es so dieses Doppelschere gibt eigentlich. Also einerseits fehlen ja Menschen, die in der Pflege arbeiten, andererseits werden die Menschen, die zu pflegen sind, immer mehr und immer älter.
Nicht seit gestern wissen.
Das stimmt. Aber was ja tatsächlich schon ein Stück auch eine Herausforderung ist, ist ja so ein Stück weit die Anerkennung auch über Vergütung zum Beispiel. Mhm. Kannst du mal sagen, was verdient man in der Ausbildung und was verdient man danach?
Also in der Ausbildung haben sie tatsächlich ja auch immer wieder ein bisschen angehoben, sage ich mal. Die sind jetzt, wir könnten unsere Schüler fragen, etwas über 1100 Euro im ersten Ausbildungsjahr und dann steigert sich's ein wenig nach oben bis zum dritten Jahr. Ich weiß es nicht mehr, was war es von, also mein 2000, kann ich nicht mehr sagen, wann war es, 2005, da waren es vielleicht noch 800, 600, 800 Euro so im ersten Jahr. Also da ist schon ein bisschen was passiert. Ich denke, was wichtig war tatsächlich diese Poolfinanzierung ja über diesen Pflegeausbildungsfonds und dass überhaupt ja das ein bisschen gleichgezurrt wurde, weil in den ambulanten Diensten und in der stationären Altenpflege wurde auch das Lohnniveau war immer ein bisschen niedriger als in der Krankenpflege und das nähert sich zumindest ein wenig an, was nicht heißt, dass das so vergütet wird für das, was sie leisten oder an Anforderungsprofilen da ist und auch was sie für Verantwortung haben. Ja.
Genau, das ist ja so ein bisschen der Punkt, wo man halt immer gucken muss. Also ihr habt ja, die Schülerinnen und Schüler sind ja nicht nur so, dass sie die Ausbildung quasi beim Kreisverband München machen, sondern die sind halt alle an der Schule, haben aber verschiedene Arbeitgeber quasi. So, und jetzt hast du gerade beschrieben, was man da verdient, in der Ausbildung insbesondere. Und jetzt haben wir ja in München explizit auch das Thema, das ist eine teure Stadt, muss man sich leisten können und so weiter. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen da noch irgendwie andere Unterstützungsangebote der Arbeitgeber? Vielleicht irgendwie sowas wie irgendein Wohnraum, der bereitgestellt wird und so weiter. Welche Rolle spielt
das? Daran macht sich ganz viel fest. Ich habe jetzt tatsächlich, es ging bei einer Kooperation darum, Frau Schachtner, ich würde schon Auszubildende zu Ihnen schicken. Ich habe genug Bewerber, aber wir haben keine Wohnungen. Ja, und wir haben leider nichts mehr frei und auch nichts mehr im Angebot. Also da würde ich an die ganze Stadt München appellieren, ja, Wohnraum zu schaffen, der auch bezahlbar ist, gerade für unsere Auszubildenden. Und natürlich ist es von Vorteil, wenn sie noch irgendwo Unterstützung herbekommen, ja, sei es über so eine Bildungsgutscheinagentur für Arbeit oder. Das hilft, ja, oder wenn auch vom Arbeitgeber her natürlich vielleicht dann die Miete entsprechend für einen Schüler ja angepasst werden würde. Ja, unbedingt.
Genau, und gleichzeitig für die Arbeitgeber wäre es ja auch schlau, irgendwie zum Beispiel mit irgendwelchen Werksmietwohnungen das zu unterstützen, was auch in München natürlich nicht ganz trivial ist, weil halt auch für die Arbeitgeber das teuer ist, solche Wohnungen bereitzustellen, aber das könnte ein Hebel sicherlich sein. So, jetzt haben wir das Berufsbild schon angeschaut und wo es dann hingeht und genau, das können wir mal gucken, aber ich frage jetzt erstmal dich, wer wird denn heute Pflegefachfrau, Pflegefachmann? Was sind das, Was sind das für Menschen, was bewegt die? Mhm.
Mit Sicherheit ist es so, dass sich die Bewerber ganz arg, also verändert haben, ja, vom Zugang her. Früher waren es die klassischen Realschüler, Gymnasiasten, sage ich mal, ja. Und im Moment ist es aber eher so, dadurch, dass unsere Jahrgänge einfach immer weniger werden, zurückgehen und natürlich auch die Angebote in allen anderen Bereichen, gerade im Wirtschaftsbereich und auch im Handwerk, überall werden ja junge Menschen gesucht. Und das nicht erst seit gestern, das wissen wir seit auch langer Zeit, dass es immer weniger werden. Und dieser Kampf um die Jungen hat überall auch begonnen. Ja. Und wir müssen schon viel auch tun und auch nicht umsonst gehen wir auf Bildungsmessen und informieren über das Berufsbild oder machen auch solche Sachen wie jetzt hier heute, damit wir das an Mann und Frau bringen, ja, was für ein toller Beruf das ist. Und es sind Menschen, die helfen wollen. Also es ist ja oft dieser erste Motivator, ja, und das ist, dann sage ich immer, ja, das ist schön, ja, auch wenn du Friseur oder Bäcker oder was auch immer machen würdest, würdest du auch Menschen helfen, ja, was ist es denn, was ist, ja, ich möchte schon intensiv Menschen begleiten, ja, und unterstützen eben bei einem Hilfebedarf, und das ist, glaube ich, das, was das Besondere ausmacht, dass man Menschen was gibt, ja, was sie selbst vielleicht nicht mehr ja, leisten können oder nicht mehr imstande sind zu tun. Und es kommt halt auch ganz viel zurück. Also es geht nicht nur ums Geld in der Pflege, sondern tatsächlich auch, dass ich einen Beruf mache, der mir hier von Herzen auch kommt und weggeht. Und ohne das geht's nicht. Also das ist mein Handwerkszeug, ja, aber hier ist ganz viel notwendig, um das Ganze auch zu begleiten.
Okay. Die Ausbildung dauert ja 3 Jahre. Kannst du mal grob beschreiben, wie läuft die Ausbildung so ab?
Also zunächst starten sie in ihrem Einsatzort, wo sie angestellt sind. Also sie haben einen Ausbildungsvertrag mit einem Arbeitgeber. Dort starten sie mit dem Orientierungseinsatz. Und parallel läuft die Schule immer im Blocksystem. Ja, und dann haben wir die erste Hürde Probezeit, sage ich mal, nach 6 Monaten. Und in dem Rahmen müssen sie natürlich schon in der Theorie und Praxis auch ihre Noten abliefern, damit sie dann eben auch diese bestanden haben, und dann wechseln sie in einen ersten Pflichteinsatz, und je nachdem, wo sie halt jetzt angestellt sind, wenn sie jetzt in der Akutklinik angestellt sind, dann gehen sie vielleicht in den ersten Pflichteinsatz in die ambulante oder in die stationäre Pflege, ja, je nachdem, also es ist ein bisschen verteilt, kommt ja auch auf die Kooperationen an und wo sie wohnen, also man schaut natürlich, dass es irgendwo einigermaßen ausgeht, dass das zu bewältigen ist. Und so müssen sie das durchlaufen, ja. Von einem Jahr zum nächsten Jahr müssen sie diese 3 Pflichteinsätze machen, also auch einen in der eigenen Einrichtung noch im stationären Setting, wenn ich das jetzt als Beispiel nehme. Und dann geht's auch los parallel gleich schon, ja, dass man 2-3 Wochen in der Pädiatrie ist, ja. Das muss man so dazwischen bauen, diese, fachliche, also die praktische Ausbildung, die wird von uns praktisch übernommen, mitorganisiert, damit am Ende dann auch überall die Zeiten erfüllt sind zur Zulassung zur Prüfung. Im zweiten Jahr haben sie dann eine Zwischenprüfung, die sie aber nicht bestehen müssen. Aber da geht's drum, zu gucken, wo sind noch Lücken, wo sind noch Schwächen, wo müssen wir noch nachbereiten, ja, sowohl in Theorie als auch in Praxis. Und ist es notwendig, nochmal zu gucken, macht es mehr Sinn? Also schafft der die Prüfung, ja? Also es wird da schon geschaut, ja. Besteht die Aussicht, dass das Examen auch bestanden wird, weil ja die zentralen Prüfungen schon auch einen hohen Anspruch haben, und das muss ja auch bewältigt werden können, und deswegen macht man da so eine Zwischenprüfung, da guckt man, wo steht derjenige oder der Einzelne und ob es vielleicht Sinn macht, nochmal was zu investieren, also nochmal eine Runde zu drehen oder zweites oder drittes Jahr nochmal zu wiederholen. Also auch sowas könnte dabei rauskommen. Müssen wir erst sehen, wie es wird. Also ich hoffe nicht, dass da was nötig wird, genau.
Okay. Also das heißt, es ist aber insgesamt schon, also es ist auf jeden Fall klar, was brauche ich am Schluss, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Und das gesamte Programm, sowohl in Theorie als auch in Praxis, muss eben abgearbeitet werden. Und das ist dann halt viel auch eine Art von, ja, Organisationsarbeit eigentlich, dass man auch die ganzen Partner für die Praktika herbringt. Da kommen wir vielleicht bei den Herausforderungen noch drauf. Okay, und am Schluss steht dann quasi die Prüfung. Was muss man, wie läuft das ab? Prüfung ist praktisch und theoretisch.
Ja, genau. Oder? Prüfung hat man, ja, 3 Tage schriftliche Prüfung in den verschiedenen Bereichen auch, ja, weil es ja zusammengelegt worden ist. Also einmal aus dem ambulanten oder stationären Langzeitpflege was, aus der Akutpflege was, ja, es kann was aus der Kinderpflege, aus der Gerontologie, also das ist ein ganz breites Paket und da werden 3 Tage schriftlich gemacht und dann hat man natürlich die praktische Prüfung. Vorher gibt es eine Zulassung zur Prüfung bei der Regierung und auch da muss man alles nachweisen, dass das auch gelaufen ist, sei es diese Einsatzzeiten, als auch die Praxisanleitung in den Einrichtungen. Also auch da muss alles schriftlich nachgewiesen sein, mit Zeiten hinterlegt und Anforderungen. Und dann, ja, wie gesagt, die mündliche Prüfung ganz am Schluss. Genau, und man muss alle Teile natürlich auch bestehen. Genau.
Wie es so ist.
Wobei der Jahresfortgang hier ein bisschen mitzählt. Das ist schon ein kleiner Vorteil auch, ja, mit einem Viertelnote. Also es könnte. Das heißt,
die Leistungen, die während der Ausbildung erbracht werden,
genau,
werden
die im dritten Ausbildungsjahr, okay, genau, beziehungsweise über Jahre, genau, also wird ein bisschen was mit angerechnet. Was nicht heißt, dass man in der Prüfung darf man tatsächlich trotzdem keinen Fünfer machen. Also man muss mindestens einen Vierer haben in den einzelnen Teilen, genau.
Okay.
Und dann wird man Fachkraft, genau.
Jetzt hat die Schule irgendwie ganz neu eingerichtet auch. Was bietet ihr den Schülerinnen denn?
Also wir haben wirklich voll moderne, ausgestattete Klassenzimmer. Wir sind voll digitalisiert. Wir haben, unsere Schüler haben alle ein iPad erhalten zu Beginn der Ausbildung, welches sie dann auch behalten dürfen, wenn sie die Ausbildung bestanden haben. Wir haben 2 super ausgestattete Praxis-Demo-Räume, ja, mit Pflegebett, mit Puppe, alles, was dazugehört. Und wir sind natürlich auf dem Weg, Skills Lab auch aufzubereiten, im Moment noch in der Notsanschule. Unsere Schüler haben jetzt in diesem Block das erste Mal auch Erste Hilfe in der Notsanschule Unterricht und dann im nächsten Block auch Skills Lab das erste Mal im Erleben. Aber das kommt dann mit Umzug, natürlich wird es ausgedehnt.
Genau, Skills Lab müssen wir gleich noch drüber sprechen, was das ist und was das für einen Unterschied macht. Und du hast schon gesagt, irgendwie digitale Unterrichtsunterstützung, das scheint euch auch irgendwie ganz wichtig zu sein. Ich habe es auf der Webseite auch gesehen. Was ist da euer bei der Anliegen oder warum ist es hilfreich, den Unterricht da digital zu unterstützen?
Gut, ich denke, es ist natürlich aus der Zeit entstanden. Die Pandemie hat, glaube ich, viel abgefordert, ja, weil ja in Präsenz nichts mehr, also oder vieles nicht mehr möglich war. Das andere ist, dass man auch aufpassen muss, dass man nicht rein nur darauf abzielt, ja, weil es nur immer vor dem Bildschirm und vor einem viereckigen Kasten zu sitzen, ist ja jetzt auch nicht das Gesündeste. Aber natürlich sind unsere Schüler, also die Generation ist digital, ja, und wir werden immer mehr digitalisiert und auch ausgedehnt. Und sie haben natürlich, ich sage jetzt mal, auch alles sofort gesichert und Zugriff auf alles, ja. Und wir haben, ich sage jetzt mal, Austausch, Kommunikation geht ganz schnell, ja, ohne dass man noch viele andere Medien dazu braucht. Also auch das ist der Vorteil, ja, dass ich lade das Sach hoch und sie haben es sofort im Zugriff, ohne dass ich noch was abschreiben muss oder anders. Klassenbuch, Fehlzeiten, Austausch, auch die Pädagogen, ja, also dass man die Unterrichtsinhalte sind digitalisiert und man kann jederzeit zugreifen auf alles, ist schon ein Vorteil. Und
okay, das heißt, war für euch aber irgendwie logisch, sowohl aus der Perspektive der Auszubildenden als auch von Kollegium, dass man sagt, naja, anders würde mir das jetzt heute.
Genau, und die Notsanschule ist ja auch schon so am Start, ja, drum sage ich unter dem Dach MRA. Und es ist tatsächlich so, dass einige auch deshalb sich speziell dann bewerben, weil wir das schon haben, ja. So. Die anderen Schulen werden alle auch nachziehen, ja. Das ist, denke ich, auch die Zukunft, diese Digitalisierung, ja.
Jetzt hast du schon das Skills Lab angesprochen und also hast ja gesagt, ihr habt so Praxisräume, wo es irgendwie, also wo man tatsächlich halt so eine Pflegesituation nachstellen kann. Aber das Skills Lab ist noch was anderes. Was macht das Skills Lab?
Genau, im Skills Lab trainieren sie ja direkt Situationen, die, ich sag jetzt mal, auf einer Riesenwand auch dargestellt werden kann. Ja, wird begleitet natürlich und gefilmt und mit Mimen, ja, oder eben auch im Austausch, dann wird direkt gespielt, ja, eine Situation, wie gesagt, im Schwerpunkt jetzt noch bei den Notfallsanitätern, ausgedehnt dann auf die Pflege, und ich kann tatsächlich Pflegesituationen nachstellen und die natürlich auch ganz anders nochmal reflektieren, ja, weil ich das ja nachbereiten kann und auch aufnehme und gucken kann. Es wird ja dann auch gefilmt und man kann in die Reflexion gehen. Man sieht, ja, wo habe ich denn wie gehandelt oder auch wie reagiert und wo muss ich vielleicht nochmal nachbessern.
Das heißt, es ist nochmal ein Stück.
Also Selbstüberprüfung auch, ja. Selbstentwicklung von Lernen. Also wenn ich mich selbst beobachten kann, fällt es mir besser auf. Wir sagen auch immer, ja, wenn wir im Demoraum was machen, wenn der Schülerkreis außen sitzt, ja, und derjenige, der es gerade machen muss, der da ist man dann aufgeregt und dann vergisst man diese, ja, und die von außen wissen immer genau, wie es geht, aber wenn sie dann selber dran sind, dann vergisst man wieder. Ja, und das ist dieses Beobachten und wieder damit weiterarbeiten ist sehr, sehr hilfreich und führt mit Sicherheit auch weiter. Und was natürlich ein Vorteil ist oder was immer schwieriger wird, muss man auch ganz klar sagen, in der Praxis selbst ist es so, dass man gewisse Dinge auch nicht mehr, dass einem das nicht mehr so begegnet wie vielleicht früher, ja, als ich noch die Ausbildung gemacht habe. Also es war damals normal, dass wir ja als Lehrpersonen auch mitgewirkt haben mit dem Schüler am Patienten, ja, und das gemeinsam gemacht haben. Jetzt mit dieser neuen Gesetzmäßigkeit ist es so, dass wir ja mit dem Klemmbrett hinten stehen, ja, und dass das ja die Praxisanleitung vor Ort macht. Auch korrekt so, ist völlig in Ordnung. Aber und auch verschiedene Pflegetätigkeiten, die sie können müssen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel IM-Spritzen zum Beispiel.
Das heißt, in den Muskel irgendein Medikament
Ein Medikament abzugeben, wird an vielen Stellen auch gar nicht mehr praktiziert. Also gibt's nicht, ja. Also es gibt Häuser oder Stationen oder Bereiche, da kommt das ganz, ganz selten vor, ja. Das habe ich vielleicht noch in einem Gyn-Bereich oder in einer Aufnahme noch, ja, wo vielleicht Tetanol, Tetagam, also Tetanus-Spritzen oder so, das wird immer weniger, ja, und deswegen musst du aber trotzdem gucken, dass sie es irgendwo machen können. Und das ist immer schwieriger. Oder ja, was fällt mir noch ein? Oder Magensonde legen, ja, das haben wir früher klassisch gemacht, kommt heute kaum mehr vor, ja, also eher selten. Und von daher ist das natürlich sehr hilfreich, wenn man das dann simulieren kann, ja, und auch trainieren kann.
Okay,
weil können muss man es, ja, wenn man fertig ist.
Okay, also das heißt, es unterstützt halt einfach die Ausbildung in bestimmten Aspekten und das Skills Lab wäre quasi noch ein Stück realistischer, vielleicht mit mehr Stress auch und mit dieser Auswertemöglichkeit über Videofeedback und so weiter, dass man wirklich die Situation nochmal analysieren kann und daran auch lernt und wächst.
Mhm.
So, jetzt seid ihr da gestartet, war alles ein bisschen holprig, jetzt läuft es erstmal. Was sind denn in so einem Alltag für dich und für die Lehrkräfte auch vielleicht die Herausforderungen? Also geht's da mehr um, was müssen wir in Richtung der Schülerinnen tun? Was ist mit den Kooperationspartnern? Wo sind so die Herausforderungen im Alltag?
Wie gesagt, die Herausforderungen sind sicher erstmal zu Beginn, weil wir ja auch eine sehr gemischte Gruppe haben, ja, auch aus allen Ländern. Und Sprache ist zunächst natürlich ein Thema für den einen oder anderen, aber nicht jetzt in der Masse. Und trotzdem ist es was, wo ich sage, klar, Fachsprache ist dann auch nochmal eine andere Hausnummer. Also, sie kommen mit B2 in der Regel und da auch zu unterstützen und zu begleiten. Und natürlich ist es so, sagt Rudi gern, also unsere Generation Z. Also es braucht einfach unterschiedliche Bausteine an Unterstützungsmaßnahmen, weil jeder auch irgendwo etwas mitbringt als Person, ja, aus seiner Lebens- und Lernbiografie, wo er vielleicht das eine oder andere, ja, an Begleitung braucht. Und dafür sind wir natürlich auch parallel da. Es geht nicht nur um den Unterricht oder die Fachkompetenz, es geht wirklich auch darum, die jungen Menschen in der persönlichen Entwicklung zu unterstützen, ja, Personalsozialkompetenz und sich weiterzuentwickeln. Und der eine oder andere hat ein Thema vielleicht mit Prüfungsangst oder irgendeine Erfahrung gemacht, sei es in einem in der praktischen Einrichtung, es gibt immer noch unsere klassischen Tabuthemen, ja, wo man vielleicht nicht gleich bewältigt bekommt auch, ja, egal ob jetzt ein Bewohner verstirbt oder wenn irgendwas wahrgenommen wird an übergriffigem Verhalten oder. Also es gibt ganz, ganz viele Bausteine. Es ist ja nicht nur immer alles einfach und schön, ja, auch in der Arbeit, und da gilt es natürlich genauso da zu sein und zu unterstützen.
Ja, also gerade diese individuelle Unterstützung, das meine ich auch auf der Webseite auch wahrgenommen zu haben, also sowas wie irgendwie, da gibt Zusatzunterricht, dann gibt es irgendwie Lernzirkel, sogar bis hin zu Prüfungscoaching 1:1 und so.
Genau.
Kannst du da was sagen? Was habt ihr da im Angebot?
Ja, also Rudi Scheibenzuber ist Coach und der macht Einzeltermine dann mit den Schülern, wenn sie den Bedarf anmelden. Wir haben jetzt halt vor, also im nächsten Herbst, jetzt halt im August, nochmal zwei Kollegen, also Kollegin von mir der Notsahnenschule, und auch ich werde den NLP-Practitioner machen und darauf aufbauend dann auch das Coaching und das Jahr drauf nochmal zwei zu schulen, also dass wir uns da breiter aufstellen können, um die Begleitung auch wirklich hinzubekommen, weil es ja immer ein Zeitfenster ist. Also es ist ja nichts, was man im Unterricht irgendwo abbilden kann. Und parallel dazu haben wir, wie gesagt, einen Sprachkurs ausgelagert noch im Angebot. Und wir wollen jetzt im nächsten Schritt, beziehungsweise wird der Antrag jetzt gestellt, diese Schulsozialarbeit, die jetzt angeboten wird, da eine Stelle zu schaffen zur Unterstützung noch unserer Schüler. Und im Hintergrund sind wir noch aktiv, selbst ein Projekt anzudenken, wie man auch schon im Vorfeld, bevor die Schüler kommen, auch mit Migrationshintergrund schon unterstützen kann in Bezug auf Sprache und Integration, was man da noch im Vorfeld vielleicht schon machen kann.
Genau, das hast du schon gesagt. Also Stichwort Stelle schaffen, Schulsozialarbeit. Also das macht ja alles, das sind ja Angebote, die sicher sinnvoll und wertvoll sind. Aber das muss ja auch jemand tun. Also reichen da die Ressourcen eigentlich dafür oder wer bezahlt denn das eigentlich?
Das ist tatsächlich jetzt eine Förderung. Ja. Und das ist was, wo wir praktisch diese Stelle dann auch refinanziert bekommen. Die Kunst ist eher, die Pädagogen dafür zu finden, also Sozialpädagoge, ja, und wir kennen alle auch die Märkte in Bezug auf Pädagogen, die wir brauchen, und da dürfen sich gerne noch welche bewerben. Genau.
Also wer noch Kapazität hat, aber das heißt, ansonsten müssen halt die Menschen, die da sind, müssen das dann zusätzlich machen zu ihren Aufgaben in Unterricht und sonst eher.
Also im Moment ist es natürlich so, dass wir das ja parallel im Angebot haben, aber diese Schulsozialarbeit ist tatsächlich eine Stelle, die ausgeschrieben wird, die auch refinanziert wird 1:1. Trotzdem muss sie erstmal besetzt sein, und das habe ich jetzt nicht in der Qualifikation. Also von daher, trotzdem wird die Begleitung praktiziert, ohne dass jetzt das da drauf steht, ja, sage ich mal. Aber der Bedarf ist mit Sicherheit auch wachsend. Ja. Okay. Und da sind alle Schulen angesiedelt, ja. Also auch die anderen Schulen haben sich dafür beworben, ja. Also diese Stelle auch anzusiedeln in ihren Schulen, weil es notwendig ist, ja.
Ja, genau. Und das Ziel wäre ja vor allem auch, also klar, die Menschen persönlich zu unterstützen, aber ja auch im Hinblick darauf, dass sie möglichst eben dann den Abschluss auch schaffen und auch dabei
das
bleiben.
Und auch dieses dabei bleiben. Ja, also genau. Wir wissen, dass wir vom letzten Jahr her wissen, was, also die Abbruchquote ist hoch, ja. Mhm. Und auch die Durchfallquote ist noch recht hoch. Und das sind so Bausteine, wo man da muss man gegensteuern, weil es ist schön, wenn man ja viele erstmal im Start hat, ja, aber dann ganz viel wieder wegbricht, ja. Und wenn dann bei der Prüfung auch noch ein Teil wegbricht, also das sind alles die dann wieder fehlen in der Praxis, ja. Und ich habe tatsächlich auch aus einem anderen Bundesland gehört, und es war wirklich eine Modellschule, die hatten sogar eine 80-prozentige Durchfallquote, ja. Und die haben alle damit gerechnet, dass die als Fachkraft dann anfangen, ja. Und dann da bricht natürlich was weg in der Praxis, wo du sagst, die sind schon eigentlich auf dem Stellenplan vorgesehen, ja, und dann sind die nicht da. Und das ist natürlich eine Katastrophe bei den Bedingungen, die wir
haben.
Also
können wir auch sagen, es ist eigentlich eine Investition im Vorfeld, unbedingt. Sowas zu vermeiden.
Genau, wenn irgendwo möglich, ja, muss man immer bei der Stange bleiben, also die Motivation aufrecht zu erhalten, weil, und auch so klassische Hänger, die ja auch kommen, ja, in 3 Jahren, meistens im Mittelkurs, muss man schauen, dass man die. Ja, und was braucht's dann, ja, ganz individuell, damit derjenige das weitermachen kann und möchte und auch schafft, ja, also da eben alles zu tun.
Okay, jetzt ist ja nicht nur das Rote Kreuz, das so Berufsfachschulen für Pflege anbietet. Was würdest du denn sagen, was macht denn den Unterschied, wenn das Rote Kreuz eine Pflegeschule betreibt?
Ich denke, wir sind auf jeden Fall vielleicht ein bisschen medizinisch angehaucht, ja, und natürlich auch in der Kombination mit der Notsan-Schule. Und das ist was vielleicht auch ein Stück weit reizt. Das andere ist, Rotes Kreuz ist, ich sage jetzt mal, weltweit ein Name und bekannt, und es ist so, dass das auch wirksam ist und auch für das, was wir stehen, ja, sei es unsere Grundsätze als auch die Art und Weise, wie wir aufgestellt sind und auch wie breit wir aktiv sind. Also wirklich diese Hilfsangebote auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ich kann es selber immer kaum auf. Also ich würde es alleine gar nicht zusammenbringen, glaube ich, was und wo wir überall ja unterstützend tätig sind. Ich habe sehr viel im Kopf, aber und dann gibt's noch was und noch was und noch was. Also wir sind ja weltweit ganz breit auf allen Ebenen unterwegs, und ich glaube, das ist das Besondere. Und das kennt jeder und weiß jeder, und da gehört man auch gerne dazu, ja. Also das ist schon sowas, das steht für was. Und ich glaube, das ist wichtig, ja. Und das auch mit zu vertreten, ja.
Das heißt, ihr vermittelt das auch, dass man sagt, okay, das
ja,
ist eine
gleich zu Beginn der Ausbildung. Ganz gleich zu Beginn der Ausbildung, ja. Unbedingt.
Sehr gut. Ja. Sehr unterstützend, sehr gut. So, jetzt seid ihr eine ganz junge Schule. Mhm. Aber es sind ja schon wieder ganz viele Veränderungen geplant. Eine Veränderung betrifft ja erstmal die Berufsbilder. Also ich habe verstanden, ihr wollt, glaube ich, auch PflegehelferInnen ausbilden. Kannst du was sagen zu dem Ausbildungsgang?
Ja, also erstmal sind wir tatsächlich so gut nachgefragt, dass wir in dem Schuljahr dann schon auf zweizügig ausdehnen und da gerade unser Antrag bei der Regierung in Arbeit ist. Ja, bis zum 30. April müssen wir unseren Antrag fertig haben. Parallel dazu starten wir mit der...
Sehr langweilig, ist ja erst April, wenn das ja erst im neuen Schuljahr, oder macht ihr das schon während dem Schuljahr?
Ja,
dann habt ihr ja richtig lang Zeit diesmal.
Ja, kann man so sagen. Diesmal habe ich ein bisschen besser Vorlauf. Nein, das ist okay. Ja, es ist trotzdem wieder bis April eben dieser Antrag zu stellen, und parallel dazu, weil wir die Bedarfe auch sehen, ja, und auch aus den Einrichtungen diese Meldung kommt, ja, wir brauchen auch Pflegefachhilfe. Und deswegen haben wir die Schule jetzt gleich mit ins Boot geholt, und die soll nächstes Jahr eben auch bundeseinheitlich geregelt werden. Also auch da stellt sich gerade noch mal was um. Wir haben auch gesagt, wir starten jetzt gleich, und der Lehrplan ist ja jetzt auch schon so ausgelegt, ja, auf Altenpflege und Krankenpflege. Und wir beantragen den Modellversuch, so dass wir gleich beides auch mit bedienen können. Ja, und unsere Kooperationspartner haben wir schon für die Schule, ist praktisch so gut wie belegt.
Genau, aber sag nochmal, die PflegehelferInnen, das ist eine
einjährige Ausbildung, genau. Und in dem Rahmen haben sie, natürlich brauchen sie da den Mittelschulabschluss, also Hauptschule klassisch, und können dann dort die Einjährige jetzt machen, und dann ist es wieder Zugangsvoraussetzung auch für die Dreijährige. Also das ist so diese Durchgängigkeit, die ich liebe auch in dieser Sache, weil es notwendig ist, ja. Nicht alle haben einen mittleren Bildungsabschluss, um die Dreijährige gleich zu machen. Und das ist so ein kleiner Umweg, oder ja, so wie auch die Sozialpflegeschule, die Zweijährige, so ein Umweg ist, ist die Pflegefachhilfe ein Umweg.
Ja. Okay, das heißt, es gibt beide Varianten. Also ich kann als Pflegehelferin, als Pflegehelfer arbeiten, und ich könnte das auch als Voraussetzung nutzen, um eben die Zugangsvoraussetzung für die dreijährige Ausbildung
sowohl
zu machen.
Sowohl als auch. Wir haben ganz, ganz viele in der Pflegefachhilfe auch jetzt schon tätige Personen, ja, die aber keinen fachlichen Hintergrund haben, und die, da macht es natürlich auch Sinn, dass sie sich den Background noch aneignen, und das ist das eine, da gibt es eine Menge, und das andere ist natürlich, dass sie dann den Zugang in die Dreijährige haben. Und da ist, wie gesagt, der Bedarf ist richtig groß für diese Einjährige, und auch schon, wie gesagt, vergeben die Plätze.
Okay, ist tatsächlich schon voll ausgebucht. Okay, brauchen wir da gar nicht mehr Werbung machen, da kommen wir dann gleich noch dazu. Vielleicht gibt es ja andere Bereiche. Aber wir haben ja noch eine zweite wichtige Veränderung. Also ihr habt es ja begonnen, jetzt auch hier in Sendling, in der Borschitz-Rieder Straße. Und es wird aber ja, ich weiß nicht, wann da genau der Zeitplan ist, aber auf jeden Fall wird es ja ein neues Gebäude geben, wo das von Anfang an geplant war, dass da auch eben die Schulen hinziehen und sowohl die Berufsfachschule für Notfallsanitäter als auch die für die Pflege dann an einem Standort, vielleicht auch mit mehr Synergien. Was ist denn da so in Sachen Umzug? Das ist ja auch wieder Veränderung, Neuanfang, Chance. Was passiert da?
Wir freuen uns drauf. Also wir warten drauf, dass das wann es denn soweit ist. Und natürlich, der Bau läuft und wir merken ja jetzt, also ich habe damals, bevor wir hier in die Boschitz-Riederstraße, in die Räumlichkeiten konnten, habe ich im Schuhmacherring ja begonnen am 1. Juli und bin so auch mit den Kollegen schon gleich verbunden und zusammengewachsen und wir freuen uns alle drauf, wenn wir zusammenkommen, ja, nicht nur um Synergieeffekte zu schaffen, sondern auch, weil der Austausch und die Kommunikation natürlich viel leichter, schneller vor Ort miteinander dann auch zu handeln ist. Und wir freuen uns, auf einer Ebene zu sein. Das ist ja wirklich ganz was Außergewöhnliches. So gibt es das ja nicht nochmal, ja, dass man vom, ich sage jetzt mal, Unfall auf der Straße bis hin zum Pflegebett alles auf einer Ebene abbilden kann. Das wird mit Sicherheit auch übergreifende Unterrichte geben, ja, wo die Übergabe vom Notfallsanitäter in die Klinik sozusagen simuliert werden kann. Und das wird ganz toll. Also wir freuen uns drauf. Also auch wenn man nochmal umziehen muss, auch wir sind super ausgestattet und fühlen uns sehr wohl in der Boschitz-Riederstraße, freuen uns aber auch auf dieses Zusammenführen von den beiden Schulen, ja.
Wann ist das geplant, so ungefähr?
Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr? Mhm. Okay, also ist absehbar, dass das auf jeden Fall dann so stattfindet.
Ja.
Okay. Genau, das ist, also jetzt haben wir ja, im September fängt ja das neue Schuljahr an. Du hast schon gesagt, PflegehelferInnen ist ausgebucht. Such dir sonst was? Andere SchülerInnen, Lehrkräfte, wofür würde man jetzt Werbung machen müssen?
Unbedingt Lehrpersonen, genau. Mhm. Also sowohl Mediziner als auch klassisch die Gesundheitspädagogik, Pflegepädagogik, ja. Es ist so, dass bis 29 die alle einen Master haben müssen, ja, und ab so zweite Hälfte Studium kann man dann auch schon an der Schule tätig werden. Also es gibt da auch wieder eine Zulassung bei der Regierung, wer unterrichten darf, müssen natürlich im Ursprung auch eine pflegerische Ausbildung nachweisen oder eben zumindest Teilaspekte aber am besten pflegerische Ausbildung nachweisen, im QE3 zumindest. Ansonsten Mediziner, Pflegepädagogen, ja. Eine Sozialpädagogin hätte ich gerne. Was darf ich noch auf meine Wunschliste packen? Und dann sind wir ausgestattet.
Und was die Schülerinnen und Schüler angeht, ist da noch Kapazität oder ist das im Wesentlichen voll?
Sozusagen, also wir schauen schon immer, dass am Ende dann auch noch der ein oder andere vielleicht unterkommt, ja, aber an sich sind die Plätze, ich sage jetzt mal im Vorfeld ja auch abgefragt, wer will wie viele schicken, ja, von den Kooperationspartnern und die signalisieren dann, ja, wir brauchen so viel, so viel, so viel und dann, okay, passt. Also das läuft jetzt natürlich alles noch, ja, das Bewerbermanagement ist gerade angegangen, aber schaut richtig gut aus für beide, auch für diese zweizügige, genau. Schaut's richtig gut aus.
Sehr gut, dann schaue ich mal ins Publikum. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Ich komme dann auch gerne mit dem Mikrofon vorbei, damit man das auch hört. Irgendwas, was ihr auf dem Herzen habt. Teil keine Fragen. Okay. Gibt es denn irgendwie andere Aspekte deiner Rotkreuzarbeit, über die du gerne sprechen würdest? Irgendwas, was du sagst, das wäre jetzt noch irgendwie ein, oder habe ich was vergessen?
Ja, ich habe tatsächlich was im Kopf, was aber erst in Zukunft vielleicht denkbar möglich wäre, wenn wir dann umgezogen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es gut wäre, eine Teilzeitausbildung anzudenken. Wir haben viele junge Frauen, Alleinerziehende. Da geht es dann natürlich auch um Kinderversorgung, wo man die Kita-Plätze parallel braucht. Also wir haben ja so viel im Angebot. Und ich war da tatsächlich auch im Austausch schon mit einer Gruppe. Die könnten, also Bewerber hätte ich schon sozusagen im Feld, aber es braucht natürlich auch eine veränderte Herangehensweise oder ein verändertes Verständnis in den Einrichtungen, in der Praxis, flexiblere Modelle anzubieten, wie kann ich denn so jemanden beschäftigen? Also das geht halt nicht im Schichtdienst klassisch, ja, das geht halt nicht um 6 Uhr morgens klassisch, wenn das Kind noch versorgt werden muss, in die Schule gebracht. Also sich Modelle zu überlegen, und sowas kann man auch vielleicht im Modellversuch gut machen, ja. So, wir probieren das aus mit unseren Einrichtungen. Also wir sind groß genug und viel genug, wo ich mir denke, da könnte man vielleicht sowas auch mal gemeinsam andenken, testen. Weil wir da, glaube ich, schon auch noch Kapazitäten haben, die also Ressourcen haben, die ungenutzt sind, ja, die in der Pflege einen wertvollen Beitrag leisten könnten. Und wenn's Teilzeit ist, ja. Also, und das andere ist natürlich, dass diese Arbeitsbedingungen vor Ort, wie gesagt, das Geld allein ist es nicht, sondern die Arbeitsbedingungen vor Ort müssen einfach angeschaut werden, ja. Diese vielen Ausfälle und krank und immer einspringen und immer Wochenende und immer, also, ich glaube, das kriegt man nur in den Griff, wenn man gute Zeitmodelle hat, die auch für die Menschen zur heutigen Zeit für die besser passen. Auch wenn es früher ganz normal war, ja, dass wir früh, spät, Nacht gemacht haben. Heute gibt's halt eine andere Anforderung und wir müssen uns anpassen. Also wir müssen uns an das anpassen, was gebraucht wird, ja, von den Menschen, die auch die Arbeit machen und nicht nur aus unserer Perspektive, was brauchen wir in der Einrichtung oder in der Schule oder ja, von oben her für Dinge abgedeckt, ja.
Genau, die Herausforderung ist natürlich, weil also es muss halt das jemand umzudrehen. Da sein, schon auch. Also das heißt, es gibt ja nicht die beliebige Freiheit zu sagen, achso, dann gibt es jetzt keine Nachtschicht mehr. Aber die Perspektive
es gibt,
quasi
es gibt
zu wechseln.
Immer Menschen, ja, die wollen lieber in der Spätschicht, es gibt immer Menschen, die wollen lieber in der Frühschicht, aber es gibt auch viele, die sagen, ja gut, ich kann in der Kernzeit 8 bis oder so. Ja, und auch da gibt es Arbeit. Und dann muss ich vielleicht die Arbeits. Also, es muss nicht alles morgens um 6:30 geschnichelt und biegelschutt da sitzen, sage ich immer, ja, zur Visite. Man kann auch nachmittags jemand duschen oder mittags. Und also, ich muss halt meine Tagesstruktur auch in der Einrichtung und auch mit, ich sage jetzt mal, auch die künftigen Bewohner, Patienten, Klienten werden sich verändern. Also wir werden ja die Generation sein, die irgendwann als nächstes kommen und wir haben ganz andere Anforderungen, glaube ich, als die heutige, als das heutige Klientel. Ja? Da muss immer eine Anpassung passieren. Ich kann nicht stur mein Programm immer so fahren, sondern ich glaube, ich muss mein Ding da anpassen. Also das wäre so ein, ja, das wäre so ein Gedanke, den ich mir vorstellen könnte für die nächsten Jahre noch.
Also gibt es auf jeden Fall ja Bedarf und eben wäre ja auch sonst, also nicht, dass irgendwann langweilig wird, also man muss ja auf jeden Fall immer wieder was ausprobieren.
Ja, auch was ausprobieren, genau. Und wie gesagt, wir haben parallel, das ist aber noch nichts Ausgereiftes, ja, wo wir wie gesagt, in der für die Ausbildung, vor der Ausbildung für Menschen mit Migrationshintergrund auch ein Angebot machen wollen. Da sind wir aber noch in den Babyschuhen, sage ich mal. Wird aber bestimmt sich was entwickeln auch, ja.
Klingt nach einem guten Anlass für ein nächstes Gespräch. Was würdest du denn sagen, was war denn dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis bisher?
Mein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis. Ich erzähle eine kleine Geschichte aus meiner praktischen Erfahrung in der ambulanten Pflege. Dieses Beispiel habe ich erst gestern meinen Schülern im Unterricht erzählt. wirklich in der Pampa, also auf einem einsamen Hof, als Pflegefachkraft unterwegs, morgens um 6:30. Braucht Insulin, ja, und der Pen funktioniert nicht. Also
der Stift, mit dem er das
der Pen, da rein. Ja, genau, diese Technik ist kaputt. Okay. Ja, so. Und das ist tatsächlich was, so dann stehst du da und denkst so, was machst du jetzt? Also es gibt wieder, in der ambulanten Pflege ist man auf sich gestellt, ja, also die Verantwortung liegt bei einem. So, du erreichst auch noch niemand um diese Uhrzeit und kannst auch nichts machen. Du weißt aber, die Dame braucht das Insulin. So, was tust du jetzt? Ja, dieses blöde Ding ist kaputt. Und ja, dann habe ich überlegt, Mist, Konzentration ist höher. Ja, du hast eigentlich, ja, dann habe ich was zum Aufziehen dabei gehabt, also eine Spritze. Aber dann denke ich so, du musst umrechnen. Ja, und ist ja 2,5-fache Menge und ich weiß nicht. Also es war wirklich eine Herausforderung erstmal und habe es dann auch gut hingekriegt. Und das war dann so ein Anlass, wo ich mir überlegt habe, so, wir müssen unsere Pflege mit Koffer, in der ambulanten Pflege wirklich mit guten Koffern ausstatten, mit Material drin, und da sollten auch U100 Spritzen drin sein, damit sie nicht umrechnen müssen, wenn sie in so eine Stresssituation kommen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also das war aufregend, also für mich aufregend damals zu dieser Zeit, ja, wenn du allein wo stehst und weißt, und wenn du da die 2,5-fache Menge gespritzt hättest, dann hätte es ganz
gut ausgegangen.
Hätte das ganz übel ausgehen können, ja. Und dieses allein auf sich gestellt sein ist wichtig, und deswegen auch Ausstattung, und das war auch da wieder gut möglich, ja. Also das, was man ich erlebe es immer wieder so, das, was wir brauchen, was notwendig ist, und wenn man das gut begründen kann, dann wird das auch unterstützt, ja. Und das ist, glaube ich, schon auch was Besonderes fürs Rote Kreuz, weil ich kenne viele Arbeitgeber, wo es in der Regel heißt, nein, das geht nicht, das gibt's nicht, so, und braucht's nicht, ja. Und das finde ich schon sehr eindrücklich, erlebe ich auch jetzt wieder an der Schule, ja, dass es toll ist.
Sehr schön. Und zum Abschluss noch, was würdest du den Menschen empfehlen, die neu ins Rote Kreuz kommen, dann neu starten? Was hast du für einen Tipp?
Ich empfehle tatsächlich an den Messeständen, wenn wir jetzt für die Ausbildung werben, also wo wir im Schwerpunkt natürlich für die Ausbildung werben, und wenn da ganz, ganz junge Menschen stehen, ja, wir waren letztes Mal in einer Realschule, und dann kommen wirklich auch noch so ganz kleine, ja, und dann denke ich mir, ja, wenn die sich interessieren, dann kann ich nur sagen, ja, geht irgendwo und fangt schon mal ganz, ganz jung an, im Jugendrotkreuz oder so, ja, also dass sie einfach damit groß werden, ja, und da gibt's so viele verschiedene Möglichkeiten, und ich glaube, dass da jeder auch für sich sein finden kann, und daraus entwickelt sich, glaube ich, auch, ja, Nachwuchs und wieder auch Ausbildung, und ich denke, egal wo brauchen wir ja auch den Nachwuchs, und ob es dann später im Rettungsdienst ist oder Bergwacht oder ich weiß nicht wo, ist es notwendig, oder in Kitas oder in den Einrichtungen, ja, oder in den Schulen. Es ist so viel möglich bei uns. Also wir sind so breit aufgestellt, auch Verwaltung, ja. Also ich kann ja hier alles machen und lernen, ja. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Wir sind ganz schön breit aufgestellt, ja. Ja.
Genau, das ja. Kann man ja auch heute hier erleben beim Willkommenstag. Eben. Und Manuela, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und wünsche dir noch einen
danke
schönen
dir auch,
Tag
Gabriel.
Heute.
Ja, ganz lieben Dank auch.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen, findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.